Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Limbeck.podcast. Vertrieb ist Chefsache. In der heutigen Episode erwarten euch interessante Dialoge und spannende Unternehmergeschichten rund um das Thema Unternehmertum, Vertrieb sowie auch Führung und Entwicklung. Klar und wahr auf den Punkt.
So, ihr Lieben, heute habe ich hier bei Limbeck.podcast Vertrieb ist Chefsache jemanden, den ich über alle Maßen schätze. Für was schätze ich ihn? Für seinen brillanten Kopf, für seine persönliche Art und Weise, einer der wertschätzendsten, höflichsten Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Und auf der anderen Seite, klar, war auf den Punkt, mehrfacher Bestseller-Autor, hat alle meine Seminare besucht, also so haben wir uns mal kennengelernt, und eine Anekdote muss ich schnell erzählen. Ich war eingeladen auf seinem 60. Geburtstag. Ihr müsst euch vorstellen, Prominenz war da aus der Wirtschaft, aus der Politik, seine Professoren, seine Eltern, also eine tolle Runde, und ich war auch sehr happy, dabei sein zu dürfen, im Scheiner Club in Berlin. Irgendwann steht er auf, nimmt so eine Handgurke in die Hand, so ein Mikro und sagt: Meine Damen, meine Herren, wer mich kennt, weiß, was jetzt kommt. Wir machen eine kurze Vorstellrunde. Und du merktest schon so, wie sie das feine Publikum so ein bisschen im Sitz hin und her rutschte, weil ich glaube, das war nicht jedem angenehm, das jetzt zu tun. Und die Idee war, du sagst kurz, wer du bist, was du machst und woher du ihn kennst. Und irgendwann kam ein Tisch mit Prominenz. Neben Herrn Gauweiler stand auf einmal ein Mann auf, das war mein Highlight. Theo Müller, Müllermilch. Und setzte sich wieder. Wenn du mal so pitchen kannst und so bekannt bist, dass jeder weiß, wer du bist, dann bist du ganz weit vorne. Ich freue mich ganz herzlich heute auf Dr. Rainer Zittelmann. Hallo.
Ja, danke, Martin. Ich kann das auch zurückgeben, deine Worte. Ich habe viel bei dir gelernt immer, und ja, auch das Menschliche. Ja, das hat mir immer sehr gut gefallen. Ich war bei vielen Seminaren, waren auch andere gute Seminare, aber bei dir hat mir immer gefallen. Ich muss auch den Mensch dahinter spüren. Und für uns beide ist Geld wichtig, auch sehr wichtig, aber halt auch nicht alles. Ja, das ist auch was ich an dir schätze. Ich weiß noch beim letzten Gespräch, was wir hatten, wo du gesagt hast, also ich habe jetzt auch mal ein paar andere Ziele, die ich angehe. Da kann ich mich auch selbst wiederfinden. Also wir senden da auf einer gemeinsamen Wellenlänge.
Sag mal, für die, die ich noch nicht so gut kenne, stell dich doch mal kurz vor, was du denn, wo du so herkommst, was du gemacht hast und was du heute machst, Rainer.
Also das Wichtigste ist, was ich heute mache. Übrigens auch mein Tipp an jeden: Sei nie ein Ehemaliger. Ja? Zum Beispiel, wenn du sagst, ich habe früher mal das gemacht, wo ich beim Springer Verlag gearbeitet habe, der war einer, der war vor 20 Jahren mal Büroleiter bei Axel Springer. Ja? Der hat dann immer noch gesagt, ich war früher Büroleiter bei Axel Springer. Das hieß für mich, der hat seitdem nichts mehr Wichtiges gemacht im Leben und ist heute total unwichtig. Ja? Also sei nie ein Ehemaliger. Ja? Ich habe das auch den Leuten verboten, wenn sie sagen, Zittelmann war früher bei der Welt oder war das und das. Nee, heute, damit fange ich an, ich bin Historiker, ich bin Soziologe. Ich habe jetzt mein 29. Buch gerade veröffentlicht, über das wir auch heute sprechen. Ich war in den letzten 20 Monaten in 30 Ländern unterwegs, schreibe für Zeitungen rund um die Welt, vom Wall Street Journal bis zur Neuen Zürcher Zeitung, aber auch in spanischen Zeitungen, in Zeitungen in Südamerika, und ja, verbreite meine, so ein bisschen wie ein Missionar, meine Mission von Kapitalismus und Erfolg, weil ich glaube, Kapitalismus ist das, was das Leben von Menschen wirklich verbessert hat. Trotzdem will ich erzählen, was ich ursprünglich mal gemacht habe. Ich habe Geschichte studiert und Politikwissenschaft, habe dann meine Doktorarbeit geschrieben und bin auch stolz drauf, mit Summa Cum Laude, was die beste Bewertung ist, die man bekommen kann. Ja. Das Buch ist gerade nochmal neu erschienen, das heißt Hitler, Selbstverständnis eines Revolutionärs. Da geht es darum, um Hitlers sozial-, wirtschafts- und innenpolitische Vorstellung. Das ist auch jetzt in viele Sprachen übersetzt worden, nicht nur ins Englische. Danach war ich als Historiker in Berlin. Ich bin dann nach Berlin 5 Jahre an der Uni tätig und habe da Studenten unterrichtet und auch viele weitere Bücher publiziert, Fachaufsätze. Bin dann aber in die freie Wirtschaft. Ich war Cheflektor der damals drittgrößten deutschen Verlagsgruppe Ullstein Propyläen, habe da das Programm gestaltet und bin dann rüber zu der Tageszeitung Die Welt. Da habe ich am Schluss das Ressort Immobilien geleitet, bin durch viele Umwege so von der Geschichte zu den Immobilien gekommen, das wäre jetzt zu lang zu erzählen, und habe dann eine Chance erkannt, mich selbstständig zu machen. Ich war da vorher nicht mutig genug für, habe mich nicht so richtig getraut und habe dann aber meinen Mut gefasst im Alter von 43 Jahren, habe dann gekündigt bei der Welt, obwohl ich da gut verdient habe und habe meine Firma aufgemacht. Die habe ich dann in kurzer Zeit zum führenden Beratungsunternehmen für Public Relations in der Immobilienwirtschaft gemacht. Wir haben so ziemlich die ganzen großen, wirklich die renommiertesten Immobilienunternehmen zu unseren Kunden gezählt. Das habe ich 15 Jahre lang gemacht, mit viel Spaß, auch viel bei verdient. Das, was ich verdient habe, habe ich am Immobilienmarkt investiert. Und zwar zu einer Zeit, wo also alle gesagt haben, fast alle, Berlin ist blöd, da darfst du nichts kaufen. Das ist eine ganz schlechte Idee. Ich habe es gemacht, aus bestimmten Gründen. Und habe dann 10 Jahre später zum Vielfachen das wieder verkauft. Nicht alles, die Hälfte habe ich noch ungefähr von den Immobilien. Und ja, die Firma habe ich dann auch verkauft, meine Firma, vor 8 Jahren jetzt. Und ja, seitdem lebe ich von meinem Vermögen, schreibe jedes Jahr ein Buch, mache meine wissenschaftlichen Forschungen und habe auch angefangen, Filme zu machen. Ich habe jetzt einen Film, mein erster Film war Life Behind the Berlin Wall. Der hat gleich den Award bekommen auf dem Anthem Freedom Fest. Das ist das größte libertäre Filmfestival der Welt in Las Vegas. Habe danach meinen zweiten Film gemacht, Poland from Socialism to Prosperity. Habe jetzt auch einen Kurs für denjenigen, der sich für Finanzen interessiert, zittelmann-freiheit.de. Das ist ein Online-Kurs zum Thema finanzielle Freiheit, Vermögensaufbau und bereite gerade einen weiteren Kurs vor zum Thema Fitness für Manager und Unternehmer. Ja, das war kurz gesagt das, was ich...
Wow, was eine Vita. Übrigens, wir verlinken das Ganze hier unten. Wer Interesse hat an dem Kurs vom lieben Dr. Zittelmann, den findet ihr in den Shortnotes vom Rainer. Sag mal, du bist ja dann raus aus der Welt, hast dich selbstständig gemacht. Was waren so, oder warum hast du dich entschieden, Unternehmer zu werden? Was war dein Treiber damals?
Also bei mir war es schon das Geld gewesen, ja. Das hört sich für viele nicht so gut an, trifft auch nicht für alle zu. Bei mir war es so, ich habe immer gut verdient, so wie man als Angestellter hat, gut verdient, also doch deutlich überdurchschnittlich, habe aber alles ausgegeben immer und jeden Monat, ja, und mich dadurch nicht so richtig frei gefühlt, ja, und auch manchmal Angst gehabt, weil ich war immer jemand, der angeeckt ist, auch politisch nicht korrekte Meinungen vertreten hat. Und habe dann irgendwann, hat mich ein Freund, das war der Peter Gauweiler, den du auch erwähnt hast eben, der hat gesagt, wenn du so ein Nonkonformist bist, so ein Querkopf, so wie wir beide, dann ist es besser, wenn du richtig Kohle machst, dann kannst du dir die eigene Meinung eher leisten. Und damals war mein Kontostand minus 20.000 D-Mark Girokonto plus 10.000 D-Mark Sparkonto, also keine große Schulden. Ich habe ja sehr gut verdient, aber halt auch kein Geld, keine Aktie, keine Immobilie, nicht meine Lebensversicherung, nichts einfach. Ja. Und habe dann gesagt, okay, leuchtet mir ein, ich werde Millionär. Ich wusste aber nicht, wie. Und habe mich dann langsam so rangetastet und bin dann auf den Immobilienbereich gekommen und habe da eine Menge gelernt. War mir auch nicht zu schade, nochmal Verkauf zu lernen, was ja dein Thema ist. Ich habe dann also, ich habe gedacht, im Immobilienbereich kann man viel Geld verdienen, weil ich war immer ein Fan von den Krimis, Derrick und Ein Fall für zwei und Der Alte, und da waren immer die Immobilienleute, die mit der meisten Kohle. So, mehr wusste ich über Immobilien nicht. Aber das, ich hatte das Gefühl, ich bin ein guter Verkäufer vielleicht, aber ich wollte es lernen. Und dann habe ich einfach aus der Zeitung damals noch Firmen angeschrieben, ob ich bei ihnen als Makler anfangen kann. Eigentlich verrückt, weil ich habe gut verdient da und war dann auch mal auf dem Maklerseminar, habe aber gesehen, die meisten haben viel weniger verdient als du selbst. Das hat mich erst ein bisschen und dann war ich bei so ein paar Firmen, die wollten mich aber eher so als Tippgeber praktisch sagen wir in Anführungsstrichen, ausrüsten. Ich wollte ja Verkauf lernen. Die haben gesagt, mach mal eine Liste von deinen Bekannten. Du kennst bestimmt auch andere Leute, die viel Kohle haben, für die wäre die Investition was. Dann kriegst du hinterher 1 oder 2% ab. Da sage ich, nee, das ist nicht das, was ich will. Ich will ja verkaufen lernen. Ja, und dann habe ich einen gehabt, der hat zugehört mir. Das war ein guter Verkäufer, der hat bei der Volksfürsorge gearbeitet. Es war ein einfacher Typ, Realschulabschluss, auch ein bisschen Berliner mit Ick und Watt, ja, aber ein empathischer Typ. und Typ, der zugehört hat und der mich verstanden hat. Der hat verstanden, der will verkaufen lernen. Ja? Und ich war ja damals schon, ich hatte meinen Doktortitel, ich war eine bekannte Person. Und ich habe gesagt, ich weiß, das ist hier irrelevant für den Verkauf. Im Sportstudio, wenn es ums Training geht, nützt mir auch nichts, ob ich Dr. X oder Y bin. Da sind die Gewichte für alle gleich. Und im Verkauf, da nützt es auch nichts. Vielleicht schadet es höchstens dann. Ja? Und dann hat er gesagt, okay, mit Immobilien würde ich nicht gleich anfangen. Fang doch mal mit Versicherungen an. Wenn du das dann kannst, dann mach mal einen zweiten Schritt und gehen zu den Immobilien. Und er sagt, ich habe hier einen Bestand, das war im Bezirk Wedding in Berlin. Ich habe hier einen Bestand und den gebe ich dir und dann fangen wir beide zusammen an. Ich bringe dir erstmal telefonieren bei, Kunden, mit denen wir länger keinen Kontakt mehr hatten, anzutelefonieren. Ja? Und dann machen wir Kaltakquise. Und zwar, dann gehen wir hier im Wedding durch die Häuser, auch durch die Hochhäuser und klingeln bei Leuten, die wir nicht kennen. Und das ist die Schule des Verkaufs, ja. Und das haben wir dann gemacht, ja.
Krass, wenn ich da mal kurz einhaken darf, ihr Lieben, ihr habt das gehört, der Mann, ja, wo du erstmal denkst, wäre ein Intellektueller alleine, nee, der geht mit 43 Jahren aus einem sicheren Job bei der Welt raus, ja, und ist sich nicht zu schade, an Türen in Wedding zu klingeln, um was zu lernen. Ich finde das wahnsinnig.
Und, aber Martin, ich muss mal kurz unterbrechen, es ist fast so, aber nicht genau. Ich bin erst noch weiter bei der Welt geblieben und habe das nachgedacht. Ah, okay. Also, weil da war ich doch zu ängstlich dafür, das gebe ich zu. Okay. Ich habe dann praktisch bei der Welt, was weiß ich, von 9 bis 5 und bin dann um 5 bis 10 bin ich dann ins Volksfürsorgebüro und durch die Häuser gezogen. Und da habe ich auch lustige Sachen erzählt. Also eins muss ich mal sagen, zum Beispiel, wir haben immer geklingelt. Und du kannst ja dann nicht klingeln und sagen, guten Tag, kann ich Ihnen eine Lebensversicherung verkaufen? Da ist die Tür ja wieder zu. Ja? Und wir haben es immer, der Door-Opener war die Hausratversicherung. Ja? Und die Kollegen, die haben das aber nicht so gut gemacht, das habe ich schnell erkannt. Die haben dann gefragt, ob der eine Hausratversicherung hat. Und dann hat er gesagt, ja, und dann war das Gespräch zu Ende. Und ich habe das anders gemacht. Ich habe gesagt, wir sind hier, es geht um Ihre bestehende Hausratversicherung. Dann machen wir eine Beratung kostenlos für unsere Kunden und Nichtkunden. Wenn er dann gesagt hat, ich habe ja gar keine, das wusste ich ja gar nicht, dass sowas gibt noch, dass einer keine Versicherung hat, dann müssen wir erst recht reden. Aber die meisten haben ja eine. Dann habe ich gesagt, also da muss man dazu sagen, es gab so alte Versicherungsbedingungen, ja. Da war der Vandalismus mit drin versichert, nicht mitversichert und dann gab es neue Versicherungsbedingungen, da war der Vandalismus dann mit drin versichert. Ja, und das war immer so unser Aufhänger. Wir haben dann gefragt, ja, ist denn auch der Vandalismus überhaupt bei Ihnen mit drin? Und einmal, das war jetzt die lustige Geschichte, da waren wir so Wedding, so ein typischer Wedding-Arbeiter im Unterhemd steht an der Tür, die warten ja nicht auf dich, die Leute, ja, die überlegen ja nur, wie sie dich loswerden. Ja. Da war wieder dieselbe Frage, Hausratversicherung, klar, hab ich, alles klar. Und dann fragt der Kollege, haben Sie denn auch den Vandalismus mit drin versichert? Sagt er, ja, das ist alles mit drin, wusste er natürlich gar nicht. Da fragt der Kollege dann, haben Sie denn den großen oder den kleinen Vandalismus versichert? Ja, was natürlich gar nicht gibt. Ja? Und da sagt er dann, nee, ich habe schon den großen versichert. Und da sagt auch der Kollege, sind Sie sicher, dass es überhaupt notwendig war, dass der Kleine nicht auch erreicht hätte und dass Sie jetzt zu hohe Gebühren bezahlen? Also da musste ich dann doch lachen. Also es war eine auch lustige Situation, aber die Leute warten nicht auf dich da. Und ich habe da viel gelernt, auch von dem Kollegen Bernd Zeidler hieß der. Wie gesagt, der war intellektuell ganz andere Liga als ich, aber der hatte mir einiges voraus. Zum Beispiel, wenn mir jemand blöd kommt, dann gehe ich schnell auf Konfrontationskurs und gewinne auch rhetorisch dann schon jedes Wortgefecht. Aber ich habe gelernt, es hat keinen Sinn als Verkäufer rhetorische Schlachten mit dem Kunden zu gewinnen.
Ja, genau.
Geht um was, dem was zu verkaufen, ja. Und wenn dann manche so kamen, zum Beispiel, ja, Versicherungsfritze, lasse ich gar nicht rein oder bleiben Sie mal hier stehen und habe jetzt keinen Platz angeboten, dann wäre ich erst mal instinktiv dagegen gegangen, ja. Ich habe aber dem Kollegen zugeguckt und er hat es geschafft, auch aus so einer konfrontativen Situation rauszukommen und hat 20 Minuten später mit dem gelacht und da gesessen, ja. Indem er das einfach erst mal übersehen hat und ignoriert hat. Ich habe aber auch was anderes gelernt. Ich erzähle es jetzt nur ein bisschen ausführlich, weil ja Verkauf dein Thema ist und weil es sehr wichtig ist. Ja? Ich habe was zum Thema Verkauf gelernt, da, wo auch dann der Kollege was falsch gemacht hat. Und zwar, ich habe natürlich dann auch der hat mich auch gefragt nach meinen Kontakten, nach meinen Bekannten, denen ich dann auch versucht habe, zu zweit Versicherungen zu verkaufen und auch so andere Produkte. Dann war ich natürlich bei Professor Dr. so und so und ja, alles irgendwo hochgestellte, sehr gebildete Leute, so wie es halt in meinem Bekanntenkreis sind. Ja. Und dann habe ich gemerkt, dass mein Kollege auf einmal das Verkaufen verlernt hat. Der hat sich dann, was er vorher nicht gemacht hat, gar nicht mehr auf den Abschluss hingearbeitet, sondern ja, ich muss ja noch überlegen, na gut, ich komme das nächste Mal wieder, ich komme das übernächste Mal wieder. Ich habe gemerkt, der hat auf einmal das Verkaufen verlernt bei diesen Leuten. Warum?
Was?
Der hat auf den Sockel gesetzt, auf dem Podest. Der hatte irgendwo, weil das war der Professor so und so, da habe ich ihm gesagt, hör mal zu, der Professor so und so, der weiß auf seinem Gebiet viel, der weiß auf ihrem Gebiet null, gar nichts. Ja, da sind Sie dem überlegen. Ja, und deswegen, Sie sprechen auf müssen auf Augenhöhe mit dem sprechen. Und das darf ich jetzt noch ergänzen, da habe ich gelernt, ganz wichtig im Verkauf, tu den anderen nicht auf den Podest stellen, egal wer es ist, mach's auf Augenhöhe. Ich darf dazu noch eine andere Geschichte erzählen aus dem Immobilienbereich.
Lass mich einmal kurz ja, einhaken, weil bei dir ist ja genauso wie bei mir einmal ein Knopf gedrückt, da kannst du ja wie aus der Pistole, mein Lieber, ist auch gut so und da waren tolle Nuggets drin, aber ich will noch mal kurz klar machen, ich bin mal abgestraft worden in der Presse, weil ich einen Satz nicht ganz gut formuliert hat. Der Satz war damals so und so wollte ich ihn formulieren. Also ich mache beide direkt. Einmal, ich habe gesagt, je intelligenter ein Verkäufer ist, desto schwerer tut er sich mit dem Verkaufen. Da habe ich das Wort noch vergessen. Ne? Also ich habe richtig wäre es gewesen, je intelligenter ein Verkäufer ist, desto schwerer tut er sich oft, also oft mit dem Verkaufen. Und das bestätigst du gerade auch nochmal, ja, dass teilweise uns auch die Intellektualität, und du kannst ja beides eben sehr intellektuell und tolle Bücher schreiben, auch natürlich durch deine komplette Ausbildung, durch dein Wissen und auf der anderen Seite trotzdem verkaufen. Das heißt, das eine ist auch kein Widerspruch, wie ich finde, kam gerade nochmal deutlich. Und das zweite, was du sagst, ist auch richtig. Egal, ob der Professor, Doktor ist, CEO, ist völlig wurscht. In deinem Gebiet bist du immer der Fachmann, der Experte und bist immer damit automatisch auf Augenhöhe. Aber jetzt sag uns noch eins. Was hat dich denn dann dazu bewogen oder wann hast du es geschafft, diesen Absprung dann aus der Welt sozusagen in die komplette Selbstständigkeit.
Komme ich gleich drauf. Ich wollte nur noch zu dem Punkt gerade was ergänzen.
Gerne.
Weil du zwei wichtige Punkte angesprochen hast. Das erste kann ich bestätigen. Ich war dann mal bei einer Veranstaltung. Das war so von der Bankgesellschaft Berlin, Immobilienfondsvertrieb. Große Veranstaltung, 150 Leute. Und da saß einer neben mir. Da habe ich gemerkt, dass der fachlich Finanzmathematik und so super war. Ja? Der wusste wirklich die Sachen besser als die anderen. Ja, dann sagt er mir, stimmt, ich weiß hier mehr als die anderen, aber ich muss dir auch dazu sagen, ich bin ja einer der schlechtesten Verkäufer. Ja, also das hat er ehrlich zugesagt. Ja, und wo ich dann die Versicherung verkauft habe, da war ich mit einem unterwegs, der war nicht ganz schlecht, ja, aber der war auch nicht gut. Ja, der war so ein bisschen etwas schlechter als Durchschnitt im Verkauf. Aber ja, fachlich war der absolute King. Aber der hat immer einen Fehler gemacht. Der hat dann dem Kunden 5 Blätter vollgemalt. Da gibt's doch die Variante und die. Und das wollte ich auch noch zeigen. Dem hat Spaß gemacht, sein Wissen zu zeigen. Da habe ich gesagt, hör mal zu, du hast, glaube ich, den falschen Beruf gewählt. Du hättest Lehrer werden müssen. Ja, weil dir macht Spaß, den Leuten zu zeigen, was du alles willst. Aber kannst aber und weißt. Am Schluss hast du es aber verwirrt. Ja? Und dann noch, also dann komme ich gleich zu deiner Frage noch mal zu dem auf den Podest stellen. Hat mir dann anderer Verkäufer, was erzählt, auch im Immobilienbereich. Er sagt, ich habe zufällig, wo ich angefangen habe, Wohnungen in Berlin zu verkaufen, habe ich einen Millionär, einen Mehrfachmillionär kennengelernt. Da wollten wir eine Tour machen, mit dem wir Berlin die Immobilien anschauen. Und ich habe das meinem Chef dem damaligen Chef erzählt, sagt er mir. Und der ist aber vorsichtshalber mitgekommen, ja, weil er dachte, das ist ein wichtiger Kunde, das kann ich jetzt hier dem nicht überlassen. Am Schluss macht er was falsch. Dann kam dieser Millionär, ziemlich arrogant, flözt sich so ins Sessel und sagt, ach, mit dieser Tour da, das sehe ich keinen Sinn drin. Ich setze mich in ein Taxi, ich gucke mir das selbst an, ich brauche da keinen, der mir irgendwas da erzählt. Ja, so ein bisschen, also oder ziemlich arrogant. Ja. So, was macht jetzt der der Chef von dem, also der Verkäufer, der gute Verkäufer, ja, der guckt den an, überlegt kurz und sagt, reden Sie nicht so einen Scheiß. Da gehört Mut dazu, oder Martin? Ja, das ist selbst der Hard-Seller. Martin Limbeck würde da zweimal überlegen, ob er den Spruch bringt, oder? Reden Sie nicht so einen Scheiß. Ja. Der hat kurz zusammengezuckt auch, aber am Schluss haben die Tour gemacht und er hat denen was verkauft. Ja. Das muss nicht immer funktionieren, aber Lehre. Ja, ein anderer hätte dann geredet und angeschleimt. Ja. Und das ist genau wie bei Frauen. Ich weiß, ich bin dafür bekannt, dass ich immer schöne Frauen habe, ja, weil ich die auch nicht auf den Podest stelle, weil ich weiß zwar, die sehen besser aus als ich. Ich denke, dafür habe ich andere Sachen, da bin ich besser. Also ich spreche auf einer Augenhöhe. Und ich habe viele Männer kennengelernt, die nur deswegen scheitern, eine schöne Frau kennenzulernen, weil sie denken, oh, die sieht ja so toll aus. Dann, und auf einmal vergessen sie den Abschluss zum Beispiel, ja.
Ja, aber da muss ich nochmal kurz einhaken. Das macht er gerade Fishing for Compliments. Also wer Dr. Reinhard Zittelmann, wir verlinken ja hier alles, folgt, der Mann sieht aus wie eine Schildkröte. Ja, also im positiven Sinne durchtrainiert, Waschbrett braucht. Da habe ich noch ein paar Stunden mehr im Fitnesscenter zu verbringen, um annähernd da ranzukommen. Also, aber jetzt komm, jetzt sag uns noch, wie hast du den Absprung geschafft dann zum Unternehmertum?
Also, erstmal, warum habe ich es nicht eher geschafft, ist ja die Frage. Warum erst mit 43? Als ich jung war, hatte ich einen Freund, der hat mir mal einen Satz gesagt. Er sagt, Rainer, du hast alles, was wir brauchen, erfolgreich sein im Leben. Du bist intelligent, du kannst es durchsetzen und. Dann sagt er aber, eine Sache wird dich immer aufhalten im Leben. Die wird dir immer im Weg stehen. Dein Sicherheitsfanatismus. Weil da, wo andere drei Dübel reinmachen, machst du über neun rein. Das ist jetzt vielleicht 40 Jahre her, dass er den Satz gesagt hat und ich weiß ihn immer noch. Warum? Weil er hat natürlich einen Nagel auf den Kopf getroffen. Er hat eine sehr gute Menschenkenntnis gehabt. Und deswegen habe ich mich nicht eher selbstständig gemacht. Und wie kam es dann dazu? Ich hatte die Idee, wo ich noch bei der Zeitung war, da habe ich gesehen, naja, diese Immobilienfirmen, die können nicht so gut kommunizieren. Und die PR-Firmen, mit denen ich zu tun hatte, habe ich gemerkt, die verstehen fachlich gar nichts von den Immobilien. Da habe ich die Idee gehabt, mach doch so eine Firma, die das beides verbindet. Krass. Hat mich aber nicht getraut. Ja. Und dann war ich eines Tages beim Vorstand der damals größten und wichtigsten Immobilienaktiengesellschaft Deutschlands, einer der größten Europas. Der hieß Dr. Eckart John von Freyend. Und wir hatten ein Gespräch und ich habe vor Ideen gesprüht. Und da sagt er irgendwann zu mir nach dem Gespräch, Herr Zittelmann, darf ich Sie noch zum Flughafen fahren? Da habe ich mich gewundert. Es war ja der große Vorstand, Riesenkonzern, Milliarden Immobilienvermögen. Warum fährt er jetzt nicht zum Flughafen? Der wird ja selbst immer vom Fahrer gefahren normalerweise. Und dann spricht er mich im Auto an und sagt, Herr Zittelmann, ich habe so eine Frage. Ich suche hier einen Direktor für Strategie und Kommunikation und das gefällt mir alles, so Ihre Einstellung und ich wollte Sie fragen, ob Sie das machen würden. Also wenn Sie von der Welt, würden Sie von der Zeitung, von der Welt weggehen und da bei uns anfangen?
Ja.
Und da habe ich mich geschmeichelt gefühlt, natürlich, wenn er mich fragt, und habe gesagt, das ehrt mich sehr, aber das können Sie gar nicht bezahlen, habe ich frech gesagt. Und da hat er ein bisschen verdutzt geguckt, weil Journalist verdient normal nicht viel. Ja. Ich hatte aber damals als Journalist 180.000 D-Mark, hatte aber schon nebenberuflich angefangen, Seminare über Steuerthemen zu veranstalten und hatte nochmal über 220.000, 230.000, also ich hatte 420.000 D-Mark verdient. Wow. Was natürlich für einen Journalist sehr ungewöhnlich ist. Und da habe ich ihm dann das gesagt, guck mal, ich habe jetzt so und so viel und da müssten sie mir 500.000 mindestens geben, damit sich der Wechsel auch lohnt. Und da sagt er, also mit allem drin und Auto und so 370.000, aber mehr ist nicht drin. Aber ich sage, na gut, das ist ja eine Verschlechterung gegenüber jetzt. Und dann sage ich ihm, es geht ja nicht nur ums Geld, sondern wenn, dann würde ich was anderes machen. Und dann habe ich ihm die Idee erzählt von meiner Firma. Die Idee, die hatte ich ja im Kopf.
Ja.
Alles im Auto noch, ja. Er fährt, ich bin auf dem Beifahrersitz. Und da guckt er mich an, so von der Seite und sagt, okay, wenn Sie das machen, dann bin ich Ihr erster Kunde. Und da wollte ich feststellen, war das jetzt nur ein netter Spruch? Oder hat er das so gemeint? Da habe ich gesagt, ich habe dazu zwei Fragen, also finde ich toll. Erstens, wie viel würden Sie bezahlen? Und zweitens, würden Sie sich auch für ein Jahr verpflichten? Ja, da war der Sicherheitsmensch wieder dabei.
Ja,
er sagte, clever. Ja, wie viel? So 100.000, sagt er so, im Jahr. Ich habe die Summe dann leicht aufgerundet auf 120.000. Ja? Und mit dem Jahr hat er gemeint, ist auch okay. Und dann war ich elektrisiert. Dann habe ich gedacht, Mensch, wenn der hier 120.000 gibt, dann frag mal die anderen. Und ich war ja damals bei der Welt für Immobilien zuständig, habe also viele kennengelernt. Und dann habe ich mit weiteren 7 Leuten Gespräche geführt, Top-Immobilienunternehmern. Und bin hin, habe gesagt, was halten Sie von, wenn ich bei der Welt kündige? Ich habe hier eine Idee, ich will das und das machen. Und wären Sie bereit, dann Kunde von mir zu werden? Und zwar 120.000 D-Mark zu zahlen und sich für ein Jahr zu verpflichten. Martin, ich habe außer dem Mann 7 gefragt. Davon hat einer Nein gesagt. Der wurde aber später Kunde, ein paar Jahre später Kunde. Und 6 andere haben Ja gesagt. Mega. 6 andere haben Ja gesagt. Ja. Die haben alle mir zugesagt. Dann hatte ich also 7 Zusagen, 120.000 D-Mark. Gibt 840 waren es, glaube ich, 840.000. Und da habe ich gedacht, gut, ich hatte natürlich noch nichts unterschrieben. Ich hatte auch keine Präsentation. Ich hatte auch kein... Einer hat mir dann mal gesagt, Mensch, schreib doch mal da so ein paar Sachen auf. Da habe ich dann so 1,5 Seiten eine Word-Datei geschrieben, so die Ideen, die ich hatte. Ja. Aber es gab sonst nichts so. Ja. Dann habe ich so einen Freund genommen, der hat mir dann geholfen, einen Beratungsvertrag zu formulieren. Und das nächste Gespräch war beim Chef bei der Welt. Ja. Das war der Dr. Döpfner, der ist jetzt Vorstandsvorsitzender der Axel Springer AG, ist jetzt Milliardär, der war aber damals jünger als ich. War damals mein unmittelbarer Vorgesetzter, der war damals Chefredakteur der Welt und ich war Ressortleiter. Und der wollte mich nicht so gern gehen lassen, hat gesagt, Herr Zittelmann, wir hatten sowieso schon eine Gehaltserhöhung vorgesehen für Sie. Da habe ich gesagt, ja, das haben wir auch schon mal gesagt, da ist auch keine gekommen. Da sagt er, nee, diesmal also können Sie sich ganz sicher sein. Da habe ich gesagt, wissen Sie, ich will jetzt 1 Million im Jahr verdienen. Ich glaube nicht, dass Sie mir die jetzt geben wollen. Dann habe ich gesagt, nee, also 1 Million geht nicht. Und da sagt er, ja, aber Sie können hier noch viel erreichen. Da sage ich, was denn? Da sagt er, ja, Sie können der bekannteste Immobilienjournalist Deutschlands werden. Da habe ich gesagt, der bin ich doch jetzt schon. Das ist ja kein Ziel mehr. Ja? Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann gekündigt, der konnte mich nicht überzeugen. Der andere Chefredakteur hat es auch nochmal versucht. Das ist der Wolfram Weimer, der auch bekannt ist jetzt. Die haben es beide versucht. Ich habe gekündigt. Dann haben tatsächlich die 7 Leute den Vertrag unterschrieben. Und ich hatte mir Büroräume gesucht. Und der Sicherheitsfanatismus ist geblieben, Martin. Warum? Ich habe dann erstmal die Büromietverträge verhandelt und zwar so, dass ich 10 Jahre fest wusste, was ich zahle, aber jedes Jahr kündigen konnte.
Ja, ist schon klar.
Du kriegst dir mal so einen Vertrag an die Backe und am Schluss funktioniert die Sache nicht. Und also ich will immer raus, aber ich will auch die Sicherheit haben, dass wenn die Miete steigt, dass es kalkulierbar ist. War damals möglich, ja, aber war nicht einfach. Das war vielleicht meine größte verkäuferische Leistung, da den Vermieter zu so einer Unterschrift zu bringen. So, und dann habe ich auch aus dem Sicherheitsfanatismus, ja, das Erste, was ich geschrieben habe, am ersten Tag im Büro eine Mail an alle. Ich fange jetzt hier an und bitte, ist wichtig, dass Sie das Geld immer pünktlich überweisen, weil ich lebe jetzt davon ab heute. Da ruft mich dann ein Kunde an, das war ich auch, der Christoph Karl von Jamestown, der inzwischen Milliarden bewegt hat am US-Immobilienmarkt. Und er sagt, Herr Zittelmann, ich habe das Gefühl, Sie sind so ein bisschen nervös, vielleicht wegen den Zahlungen. Ja, was halten Sie davon? Ich zahle jetzt mal, ich vertraue Ihnen fürs halbe Jahr voraus. Dann haben Sie da ein bisschen die Last genommen. Ist das okay? Das fand ich toll. Da hat er ein halbes Jahr voraus bezahlt, freiwillig. Seine Klasse. Idee. Ja? Toller Typ. Das war auch der einzige Kunde, der immer pünktlich und korrekt, der ist 15 Jahre lang Kunde geblieben, bezahlt hat. Ja, so habe ich die Firma gegründet. Und dann aber jetzt was ganz Wichtiges, das Wichtigste für Unternehmer, kommt jetzt erst. Ich dachte, ich hatte also eine ganze Liste von Sachen aufgeschrieben, was ich mache. Positionierungsberatung habe ich das genannt und da die Broschüren machen und da die Beratung über die Positionierung. Und ein Unterpunkt war Public Relation. Ehrlich gesagt habe ich von Public Relation aber gar keine Ahnung gehabt. Ich dachte, ich hätte Ahnung, weil ich Journalist bin. Das ist viele Journalisten, die denken, sie verstehen auch was von PR, was total falsch ist. Ja.
Ja.
Der Journalist, gerade bei so einer großen Zeitung, der sitzt auf einem hohen Ross und sagt dem Unternehmen, komm mal mit den Infos rüber, der sitzt am längeren Hebel und die Unternehmen haben alle Angst vor ihm. Ja? Der PR-Berater, der geht zum Kunden und sagt, was kann ich für dich tun? Das verstehen viele nicht, das ist eine ganz andere Psychologie. Ja? Und ich habe verstanden, dass ich das nicht kann und auch nicht verstehe. Das ist aber gut, dass ich verstanden habe. Ich habe dann gedacht, du musst jetzt jemand hier finden, der das kann. Ja, weil ich habe gemerkt, die meisten Sachen, die ich da aufgeschrieben hatte, wollten die Kunden gar nicht haben, sondern die wollten alle die PR, die ich aber nicht gut konnte. Und dann habe ich so eine Frau, die hat mir gesagt, ja, ich kenne da so einen. Da habe ich gesagt, also bring es mir den, ich gebe ihm 1000 D-Mark, wenn ich den einstelle, wenn der gut ist. Ja. Und das war die beste Investition meines Lebens. Der hieß Holger Friedrichs, den hat die dann gebracht. Der war das Gegenteil von mir. Der redet ein Zehntel von dem, was wir beide reden, Martin.
Ja? Sehr gut.
Ein ruhiger Typ, aber der hatte studiert Philosophie und Chemie, eine eigenartige Kombination. Der war sehr gut, auch in der Schule schon, der Uni. Hat wenig geredet, auch wenig gelacht dabei. Ja? Aber irgendwo, ich habe gemerkt, der hat was drauf. Und der kam dann und ich habe gestaunt und geguckt und auf einmal gelernt, was PR heißt, weil ich wusste es gar nicht. Da war ich froh. Ich hatte eine Mitarbeiterin, die hat dann gesagt, jetzt machen wir nur noch PR. Die war dann ein bisschen eifersüchtig. Wir haben doch was ganz anderes aufgeschrieben am Anfang in unserem Ding. Da habe ich gesagt, das ist mir scheißegal, was wir aufgeschrieben haben. Ich gehe doch nicht nach dem, was wir aufgeschrieben haben, sondern was die Kunden brauchen. Jetzt brauchen. Ich sehe doch, dass die Kunden das brauchen. Ja. Und später habe ich dann ein Buch gelesen von dem Michael Bloomberg. Das kann ich sehr empfehlen. Bloomberg über Bloomberg, einer der reichsten Männer der Welt. Der sagt, es ist nicht wichtig, was Sie wissen, wenn Sie Ihre Firma gründen, sondern es ist wichtig, wie schnell Sie danach lernen. Er sagt, Sie brauchen noch keinen Businessplan. Vergessen Sie all so einen Scheiß Planung. Unsinn. Ja. Fang an und dann kommt es drauf an, wie schnell du lernst und hör auf den Kunden. Ja. Und das war genau meine Erfahrung. Es war so toll. Ich habe den eingestellt. Der war eigentlich wichtig für mich. Ich habe dann die Kundenakquise gemacht. Das konnte ich besser als der. Ja. Aber die PR an sich mit den Journalisten da, das hätte ich gar nicht gekonnt.
Auf wie groß hast du die Firma dann hochgebracht? Wie viel Umsatz habt ihr in der Spitze gemacht?
Ja, das waren immer so ungefähr 4-5 Millionen im Jahr, aber ich hatte eine Umsatzrendite von 58%. Das heißt, da ist als Gewinn vor Steuer sind jedes Jahr dann so 2-3 Millionen hängen geblieben für mich selbst.
Ja? Mega.
Weil ich war ja ein einiger Gesellschafter.
Und was hat dich dann motiviert, irgendwann zu verkaufen, Rainer?
Ja, das war das. Es hat mir Spaß gemacht. Ich habe auch dafür gebrannt. Ja, aber irgendwann habe ich gemerkt, du brennst nicht mehr richtig. Deswegen auch der Titel meiner Autobiografie, wenn du nicht mehr brennst, starte neu. Was meine ich mit brennen? Mit brennen meine ich, du wachst morgens auf und bist begeistert und sagst, klasse, toll, dass ich wieder arbeiten kann. Das war nicht mehr immer so. Es war nicht so, dass mich angekotzt hat. Nicht, dass du das jetzt falsch verstehst.
Ich verstehe genau, was du meinst. Ich verstehe genau, was du meinst.
Das ist eine andere Messlatte im Leben. Ja? In Berlin sagen die Leute manchmal, wie geht's dir? Im Job oder in der Beziehung, dann sagt der Berliner, man kann nicht meckern. Das ist mir zu wenig, man kann nicht meckern. Das wäre mir auch bei einer Frau zu wenig. Ja? Wie ist es mit einer Beziehung? Ja? Man kann nicht meckern. Wie ist es mit dem Sex mit der Frau? Man kann nicht meckern. Wie ist es im Job bei dir? Man kann nicht meckern. Nee, ich will Begeisterung spüren. Und das war nicht mehr der Fall. Was habe ich dann gemacht? Dann habe ich erst neben der Firma her andere Sachen gemacht. Ich habe eine Modelagentur gegründet, ja. Das ging aber schief nach 2 Jahren, das hat nicht funktioniert. Ich habe einen Buchverlag gegründet, das ging auch schief, hat auch nicht funktioniert. Ja. Habe ich zum Glück dann beides wieder eingestellt. Und dann habe ich nebenbei noch meine Doktorarbeit geschrieben. So, ja. Ich hatte ja schon einen Doktortitel, aber habe gedacht, jetzt schreibe ich noch meine Doktorarbeit. Und da habe ich irgendwo, die Mitarbeiter haben auch gemerkt, der ist nicht mehr so richtig bei der Sache. Das war auch so. Ich habe die Sachen noch gemacht, aber dann sind die führenden Leute angefangen, abzuhauen, weil die gemerkt haben, der Chef, der brennt hier nicht mehr richtig für die Sache. Warum soll ich dafür brennen? Ja? Und wir waren damals 40, 50 Leute und die Führungskräfte sind dann gegangen. Der wichtigste Mann, von dem ich eben erzählt habe, den ich angeheuert habe, der ist zunächst nicht gegangen. Und dann kam ein Erlebnis. Ich war gerade in Frankfurt bei einem unserer Kunden, Ferry hieß es so, Vermögensberatung für Superreiche. Kunden Ferry in Bad Homburg und habe da gerade einen Vertrag verlängert, war ich stolz drauf und habe dann ich war am Flughafen Frankfurt, stand da kurz vorm Band und ich habe jeden Tag 4-5 Mal mit dem Herrn Friedrichs telefoniert und das sage ich ihm, ich habe eine tolle Nachricht, ich habe hier den Vertrag wieder verlängert um 2 Jahre. Da sagt er, ich habe auch eine Nachricht, aber die ist nicht so toll, ich gehe auch. Da sage ich, wie ich gehe auch? Naja, sagt er, ich kündige jetzt. Und da sage ich, also Herr Friedrichs, Sie wissen, in welcher Situation die Firma ist. Die Leute sind gerade weg, hier die anderen Führungskräfte, wenn sie auch noch gehen, das fällt mir alles zusammen, da warten Sie wenigstens ein halbes Jahr. Da sagt er, nee, ich habe mir das schon alles überlegt, in einem Monat gehe ich weg. Ich habe gefragt, was wollen Sie denn machen? Da sagt er, da will ich jetzt nicht drüber sprechen. Hinterher habe ich erfahren, der hatte die Gründung seiner eigenen Firma vorbereitet, weil der hat richtig gesehen, dass er das ja viel besser kann als ich.
Ja.
Und hat sich irgendwann die Frage gestellt, warum soll der Zittelmann die ganze Kohle verdienen? Ja? Der hat ja irgendwo 130.000 Euro bei mir verdient. Ja? Warum soll der die Millionen machen, wenn ich doch den Laden hier schmeiße? Eine berechtigte Frage eigentlich.
Absolut.
Oder? Und hat die Gründung von der eigenen Firma vorbereitet, hat auch schon mit Leuten gesprochen. Und ich habe gedacht, scheiße, wenn der jetzt hier geht, ich kann das doch gar nicht. Und ich habe auch niemand anders gekannt, der bricht ja hier das ganze Ding zusammen. Und das wäre doch ein scheiß Ende für die Firma, ja. So, und dann habe ich, nach 2 Minuten, wo der mir das gesagt hat, wo mir das durch den Kopf ging, das ist mein Vorteil. Ich sage mal, meine größte Gabe, Martin, wenn eine Scheiße passiert, sofort umzuschalten, wie löst du jetzt das Ding und was machst du vielleicht so ein Gutes draus?
Absolut,
das ist vielleicht die wichtigste Eigenschaft.
Ja.
Habe ich nach 2 Minuten gesagt, Herr Frittes, was halten Sie davon, wenn ich Ihnen die Firma verkaufe? Da hat er natürlich nicht gleich Ja gesagt, ja, sondern hat gesagt, na, das ist jetzt sehr überraschend, lass uns morgen mal weitersprechen. Ja. Ich musste dann auch zurückfliegen. Da habe ich gesprochen mit ihm. Der hat natürlich nicht Ja gesagt, aber er hat auch nicht Nein gesagt. Das war schon viel. Und da habe ich gedacht, wie mache ich das jetzt? Da habe ich gedacht, wenn ich das so mache, wie ich das immer mache, das ist jetzt mein wichtigster Verkauf im Leben, dem zu verkaufen, dass er mir die Firma abkauft, statt die eigene aufzumachen. Und da war mir klar, wenn ich das jetzt so mache wie immer, ich bin eher so der Mensch, der mit Druck und den Mensch, den anderen dann, ja, hard selling, ja, was aber in dem Fall schlecht gewesen wäre. Ja.
Glaube ich auch.
Und da habe ich gedacht, ich halte mich jetzt total zurück und habe dann 2 Freunden von mir gesagt, hört mal zu, ich will dem die Firma verkaufen, ich denke, das ist für den gut und das ist auch für mich gut. Ja. Redet mal mit dem, guckt mal, dass ihr den zeigt, beratet und in die Richtung beratet. Und das haben die gemacht. 5 Wochen später saßen wir beim Notar und es war für alle eine tolle Entscheidung. Ich war dann frei, konnte dann ganz andere Sachen machen, die mich begeistert haben. Ich habe mir da neue Ziele gesetzt. Ja,
ja, mega.
Der Kollege hat die Firma, die war ja damals Marktführer, die ist immer noch Marktführer, der hat die beide aufgebaut. Ich weiß nicht, wie viel Kohle der hat heute, aber der ist bestimmt vermögend geworden dadurch. Ja. Der ist dann Unternehmer geworden. Ja. Und die Mitarbeiter waren zum Teil erleichtert, weil der nicht so ein schwieriger Chef war wie ich. Ja. Und das Betriebsklima hat sich doch dann erheblich verbessert, wo ich dann weg war. Ja, manche waren auch traurig, dass ich weg war, aber manche, die haben auch gesagt, gut, jetzt ist der harte Hund mit seinen harten Ansagen hier weg. Also es war für alle eine Win-Win-Situation. Ja, und ich wusste gar nicht so genau, was ich dann machen wollte. Ist jetzt auch eine wichtige Lehre. Das ist genau, wenn du jetzt verkaufst, habe ich manche gefragt, habe die Immobilie verkauft, aber was soll ich dann mit dem Geld machen? Ich sage, halt es mal auseinander. Du musst es nicht gleich wissen. So, das ist aber gar nicht gut, wenn du gleich spontan.
Ja.
Mach erst mal nichts. Ich hab so ein Apartment mal gekauft in New York. Das ist normal vermietet. Das war gerade frei. Das ist direkt gegenüber vom Rockefeller Center. Da habe ich gesagt, da habe ich ja sonst keine Zeit gehabt hinzufahren. Ich gehe jetzt mal da 2 Monate hin. Und das Einzige, was ich wusste, was ich da machen wollte, war zu trainieren und mal gucken, ob man da auch hübsche Frauen kennenlernen kann in New York. Aber sonst habe ich keine Ideen. Ja.
Und wie war's?
Ja, also mit dem Training war gut. Mit den Frauen muss ich sagen, dass die Quote von hübschen Frauen in New York noch deutlich unter der von Deutschland liegt. Ja. Und die Clubs, die waren so laut, dass ich also da mich noch schwieriger verständigen konnte. Aber ich habe dann auf der Fifth Avenue, ich war ja neben der Fifth Avenue, habe ich dann tatsächlich auch Frauen angesprochen, habe dann auch eine hübsche Frau kennengelernt. Da, also das das hat dann auch funktioniert, ja, aber habe sonst nichts gemacht und ich hatte keine genauen Ideen, was ich machen würde. Ich hatte aber folgende Vorstellung, das ist auch so ein Spruch, den man sich merken kann, Vakuum füllt sich. Was meine ich damit? Ja. Wo ich meine Firma gegründet habe, muss ich vielleicht noch erzählen, habe ich ja mit einer Mitarbeiterin nur gegründet. Die war so Assistentin, ja, am Anfang, eine einzige. Aber ich habe 5 Räume voll eingerichtet, mit Möbel, mit Computern, allem. Da haben die Leute gefragt, also was, warum sind hier 5 Räume eingerichtet und hast die Fläche angemietet, wenn du das doch hier allein mit der Mitarbeiterin sitzt. Da habe ich gesagt, weil ich denke, Vakuum füllt sich. Und wenn ich hier diese leeren Räume sehe, wird sich das füllen. Und so ist auch dann passiert. Ja. Später waren die Räume viel zu klein, weil, wie gesagt, am Schluss waren wir dann 40, 50 Leute. Und ich habe dann immer wieder neue Wahnsinn. Flächen gemietet. Ja. Aber ich sag mal, so hat sich auch das Vakuum dann gefüllt. Dann habe ich danach gesagt, also setz dir ein neues Ziel. Was Geld war jetzt dann nicht mehr so im Vordergrund, weil ich gesagt habe, du hast jetzt, klar, mehr Geld ist immer willkommen, aber du hast jetzt so viel, dass du nach aller Voraussicht dir da, wenn du nicht verrückte Sachen machst, nichts mehr passieren kann, dass du nicht mehr arbeiten musst. Was setzt denn dann für ein Ziel? Ja, und dann kam irgendwann das Ziel, ich erobere die Welt. Ja? Jetzt nicht wie Alexander der Große oder Napoleon, sondern mit meinen Ideen, mit meinen Büchern, mit meinen Botschaften. Ich erobere die Welt. Nicht gerade bescheiden. Hab dann angefangen und habe dann ein Buch nach dem anderen geschrieben und habe mir die Ziele dann nicht mehr im Finanziellen gesetzt, sondern mit den Büchern. Das letzte Ziel, was ich mir gesetzt habe, war vor 2 Jahren, ich schreibe es immer auf, dein nächstes Buch wird in 20 Sprachen übersetzt werden und du unterschreibst dieses Jahr Verträge für 20 Sprachen. Das Ziel war ein bisschen zu klein, weil ich hatte schon nach einem halben Jahr die 20 voll und habe es dann auf 30 erhöht. Das ist das Buch, die 10 Irrtümer der Antikapitalisten, gibt es in 30 Sprachen inzwischen.
Mega.
Und habe das Ziel erreicht und habe angefangen, Vorträge zu halten, weltweit. Musste ich erst mein Englisch verbessern, das war nicht so toll. Da hast du mich beeindruckt, Martin. Du hast dir mal erzählt, dass du irgendwo einen Vortrag in Englisch gehalten hast. Da habe ich mir das auch gar nicht vorstellen können. Habe ich gefragt, wie hast du das gemacht? Da hast du gesagt, ich habe das auswendig gelernt. Ja, ich habe es nicht auswendig gelernt, aber ich habe dann angefangen, vor meiner Freundin, vor dem ersten Vortrag immer wieder das der vorzutragen und geübt und geübt und geübt, ja. Und habe dann zuerst mal vor ein paar hundert Leuten gestanden in Washington D.C., Students for Liberty, weiß ich noch, und habe eine halbe Stunde einen Vortrag gehalten. Inzwischen habe ich in den letzten 20 Monaten war ich in 30 Ländern, habe ich in 30 Ländern Vorträge gehalten, immer auf Englisch, ich kann auch keine andere Sprache. In manchen Ländern war da ein Übersetzer noch dabei, in China oder in Korea oder auch in Argentinien oder so, da waren dann immer Übersetzer noch dabei, die haben es übersetzt. Ich habe auf Englisch meine Vorträge gehalten. Ich spreche immer noch mit Akzent, das ist immer noch nicht perfekt, aber ich führe inzwischen jeden Tag mehrere Interviews mit amerikanischen Rundfunksendern und es klappt. Also das ist auch sowas. Ich will ja mal ein paar Lehren. Man sagt ja immer, stärke deine Stärken und die Schwächen, das lohnt sich nicht dran zu arbeiten, das delegierst du an andere. Bin ich voll dabei, Stärken, ja. Aber es gibt manchmal auch irgendeine Schwäche, da musst du selbst dran, wie mit der Sprache, ja. Mit dem Englisch, das muss ich irgendwo, das ist keine Stärke von mir. Fremdsprachen war immer schwierig. Ich habe Französisch gehasst in der Schule wie die Pest. Ich war auch der Schlechteste in Französisch, ja, in der Schule. Aber ich habe gesehen, du kannst nicht die Welt erobern, wenn du kein Englisch kannst.
Das ist richtig gut, ja. Aber sag mir mal, du bist ja ein Tausendsasser und hast viele Bücher geschrieben. Ich erinnere mich an ein Buch, da hast du über eine Sache geschrieben. Und wir sind ja hier im Limbeck-Podcast, Vertrieb ist Chefsache. Warum ist deiner Ansicht nach Vertrieb Chefsache? Warum ist Vertrieb immer, weil es war in deinem Unternehmen ja auch so, ne? Du warst der die Umsätze geholt hat, die anderen haben abgearbeitet. Also warum ist aus deiner Sicht Vertrieb, lieber Rainer, Chefsache?
Es ist halt das Wichtigste, dass du Kunden hast. Ja, das ist ja alles Vertrieb. Also ich fange mal an. Was ist Vertrieb überhaupt? Ja? Vertrieb heißt ja natürlich Kunden gewinnen. Ist ja ganz entscheidend. Und ich habe es besonders schwierig, Martin. ich habe eine Leistung verkauft, die war teuer. Wir waren teurer als die meisten Mitbewerber. Am Schluss war es 120.000 Euro im Jahr. Ich habe das Stück für Stück von 120.000 D-Mark bis 120.000 Euro erhöht. Ja?
Ja.
So, aber was man nicht sehen konnte, es gab auch, wir haben noch nicht mal eine feste Leistung versprochen. Da war ein abstrakter Vertrag, da stand drin, die und die Sachen, die könnt ihr bei uns abrufen. Ja? Das heißt, da war was völlig Unsichtbares, auch ohne irgendwelche Garantien. Und er musste 120.000 Euro, also das war, aber ich bin stolz, das hat mir Spaß gemacht. Also ich war wirklich ein Spitzenverkäufer, weil ich habe daran geglaubt, ja, an diese Sache, dass wir besser sind als die anderen und habe dann ganz viele Sachen, ich habe vor allen Dingen gelernt, auch vom Verkauf, ja, ich komme gleich, warum es wichtig ist, ich war bekannt für hart zu sein beim Preis, ja. Die Leute haben gesagt, der Zittelmann ist zwar teuer, aber der ist gut. Und dann kamen viele, die haben gesagt, ja, wir wollen es machen, aber
ja,
nicht ein Jahr verpflichten. Wir wollen alle 3 Monate kündigen können oder wir wollen das machen, aber statt für 10.000 Euro machen wir ein bisschen was Abgespecktes für 5.000 Euro. Und ich habe immer gesagt, nein, 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 es geht nur so. Ich weiß noch, einmal habe ich verhandelt mit einer Frau vom großen Immobilienunternehmen. Ich habe gesehen, die wollte, und die fragt dann mitten im Verkaufsgespräch, kann man da noch handeln beim Preis? Martin, was denkst du, was habe ich gesagt?
Nein.
Ich habe nur gesagt nein und habe weitergequatscht. Ich habe gar nichts dazu gesagt, sondern ich habe nur gesagt nein und habe weiter meinen Vortrag gehalten. Da war der Herr Frittis dabei, mein Partner, der hat hinterher gesagt, also das war eine eigenartige Situation. Sie sind ja gar nicht drauf eingegangen. Sie haben gesagt nein und haben weitergequatscht. Warum das? Da habe ich gesagt, guck mal, die wollte doch, ja. Und die hat nur gefragt, damit sie hinter ihren Kollegen sagen kann, ich habe gefragt, aber da war nichts drin. Da hat sie ihr Nein sich abgeholt und damit war das erledigt, ja. So, also ich war hart, habe aber dann gelernt, manchmal so ein bisschen flexibel, dass ich dem Kunden ein bisschen was gegeben habe bei der Härte, ja. Zum Beispiel, einer hat mal gesagt, naja, ich würde es ja zahlen, wenn ich zufrieden wäre, aber da sage ich schon, na gut, dann machen wir das, sie zahlen das nur, wenn sie zufrieden sind. Sag er, wie? Da sage ich, pass auf, kostet jetzt 10.000 Euro, davon stelle ich 2.000 ins Risiko. Die zahlen Sie nur nach dem Jahr, wenn Sie verlängern, weil der Vertrag hat sich immer automatisch verlängert, ja, wenn er nicht gekündigt wurde. Die zahlen Sie jetzt nicht. Und sind wir uns einig, nach einem Jahr, wenn Sie verlängern, ist doch das Zeichen, dass Sie zufrieden sind damit. Sagt er, ja, ja, genau. Da sage ich, wenn Sie nicht verlängern, sind Sie unzufrieden. Und das ist doch das, was Sie wollten, ja. Und er sagt, ja, okay, das heißt, da bin ich dem zurück. Oder einen anderen habe ich gesagt, der hat gesagt, ja, ich weiß ja nicht, wie es bei uns läuft nächstes Jahr.
Mega.
Mit Immobilienfonds vertrieben. Und da habe ich gesagt, na gut, dann machen wir das Fixum, machen wir nur 6.000 Euro. Ja? Aber dazu kriege ich einen Promilleanteil von Ihrem Vertriebsvolumen dann. Ja? Und da habe ich gesagt, da ist dann für Sie, für mich muss die Chance sein, dass es natürlich deutlich mehr ist als 10.000 am Schluss. Sonst ist ja nicht, keinen Sinn. Aber für Sie, Sie wissen, wenn es nicht gut läuft, haben Sie Kosten begrenzt. Sag ich, ist es fair? Wenn Sie richtig Kohle verdienen, verdiene ich richtig mit. Dann macht es uns beiden Spaß. Und wenn es bei Ihnen nicht gut läuft, dann leide ich mit Ihnen mit. Ist es fair? Sagt er, ja, so machen wir das. Also ich habe dann gelernt, einerseits hart, also nicht Preise nachgeben, aber immer mal ein bisschen flexible Ideen. Und dann habe ich noch was gelernt, das war auch wichtig. Die haben mich dann manchmal, die Kunden gefragt, ja, aber können wir es billiger? Dann habe ich gesagt, hören Sie mal zu. Es gibt keinen Kunden, außer einen, der war von Anfang an dabei, wo wir das billiger machen. Ich gucke Ihnen jetzt in die Augen, glauben Sie mir das. Die zahlen alle so in dieser Größenordnung. Ja? Wir haben es nicht gemacht, wir machen das jetzt nicht und ich werde es auch künftig nicht machen. Dann sagt er, naja, ich sage, wenn ich jetzt mit Ihnen günstiger mache, dann kommt morgen ein anderer und dann kann ich es morgen einem anderen nicht mehr den Spruch sagen, den ich Ihnen jetzt gesagt habe. Ja? Sagt er, ja, das muss ja keiner wissen, das bleibt ja unter uns. Sage ich, nee, ich werde hier nichts machen, wo ich meine künftigen Leute anlüge, wo ich die Verkaufsgespräche führe. Ich will denen in die Augen gucken und ehrlich sagen, ich mache das mit niemand. Ja? Und deswegen funktioniert das nicht. Also ich habe wirklich gesehen, der Verkauf hat mir Spaß gemacht, aber die PR mit den Journalisten da, wo ich auch viele gar nicht so gemocht habe, ja, das war nicht so mein Ding. Das hat dann halt der Herr Frittris gemacht. Und ja, warum ist Verkauf wichtig? Der Frittris, der war nicht so der gute Verkäufer wie ich. die Preise sind dann auch, nachdem ich weg war, ziemlich schnell erstmal nach unten gegangen, ja, weil dann war mehr Wettbewerb da und der war dann ein bisschen nachgiebiger. Aber der war halt in den anderen Sachen gut. Und jetzt fragen mich manchmal Leute, naja, wenn ich jetzt selbst aber nicht so der gute Verkäufer bin, ja, kann nicht jeder, Martin, es kann jeder dazulernen, was soll ich dann machen? Ich sage, okay, erstmal, warum glaubst du, dass du kein guter Verkäufer bist? Frage ich die Leute. Da kommen dann manche, ja, das ist nicht so mein Ding, den Leuten irgendwas aufzuschwatzen. Ja. Da sage ich, du hast offenbar das Bild, der gute Verkäufer ist einer, der viel quatscht und am Schluss dem was aufquatscht, was er nicht will. Kann es sein, dass das dein Bild ist vom Verkäufer? Ja, schon so ähnlich, so bin ich aber nicht. Da sage ich, andere Frage, kannst du gut zuhören? Frage ich Frauen dann oft, ja. Ja, ja, also zuhören kann ich schon. Na, guck mal, im Verkauf kommt es aufs Zuhören an. Martin, wenn ich verkauft habe, meine Leistung, habe ich ganz wenig geredet, eine Stunde lang, nur ein paar Fragen gestellt immer, aufgeschrieben alles, was der mir gesagt hat, weil ich wollte ja wissen, wo drückt's den, was braucht der?
Ja,
mein Kollege hat manchmal den Fehler gemacht, der hat dann gleich angefangen, die ganzen Leistungen aufzuzählen. Ich habe gesagt, hör damit auf, du weißt gar nicht, ob der das überhaupt braucht, wo der steht. Frag den so lange, bis wir verstanden haben, wo es den drückt und was der braucht. Und dann verkauf ihm. Also da war ich genau das Gegenteil von dem, wie du mich kennst, ganz, ganz ruhig.
Was war denn dein größtes Learning in Bezug auf Vertrieb in den ganzen Jahren?
Das war noch in der Versicherungszeit gewesen. Das war, ich kann mal ein Learning sagen. Das war zu erkennen, den Typ Ja-Sager. Also ich habe eine Versicherung verkauft und da war einer, dem habe ich erklärt, so und so und so, und der hat immer so genickt. Oh, hört sich gut an. Hätte ich gar nicht gedacht. Also immer so ermutigende Signale. Ja? Dann fange ich irgendwann an, den Antrag auszufüllen. Und da wird er so ein bisschen unruhig und sagt, was machen Sie da? Da sage ich, naja, für den Fall, dass Sie kaufen wollen, habe ich jetzt schon mal den Antrag ausgefüllt. Da sagt er, nee, also für mich kommt das nicht in Frage. Nachdem er eine Stunde nur positive Signale gegeben hat. Ja? Da habe ich gelernt, das ist der Typ Ja-Sager. Diesen Typ habe ich schon früher kennengelernt, wo ich in der Disco Frauen angesprochen habe. Wollen wir uns treffen? Ja, klar. Gibst du mir die Nummer? Hier ist sie. Nächsten Mittwoch? Ja, 20 Uhr? Klar, prima. Dann habe ich die Nummer gewählt und die war falsch. Ne? Die hat gedacht, so werde ich denn am schnellsten los, wenn ich immer Ja sage. Die Interesse hatte. Die hat gesagt, nee, ich gebe meine Nummer nicht gleich jedem und die nächste Woche ist sowieso schlecht und 20 Uhr ist mir zu spät. Ich mache Diät, da esse ich nichts mehr. Ja, so. Das heißt, habe ich da schon kennengelernt im Prinzip, den Typ Ja-Sager.
Ja, ich sage immer, wer sozialakquise stark ist, auch so akquise stark. Ja, absolut. Also Typ
Ja-Sager. Da habe ich gemerkt, da habe ich die Idee entwickelt, wie tust du den Ja-Sager aus der Reserve locken, und das habe ich später auch immer gemacht im Verkauf. Ich habe einen Spruch gehabt, den könnt ihr euch merken, der ist klasse. Wenn der Kunde dann gesagt hat, das ist alles toll und alles prima und immer Zustimmung, habe ich gesagt, Herr Kunde, ich sehe, Sie haben das besser verstanden als viele andere. Das spricht für Sie. Aber jetzt seien wir mal ehrlich. Es gibt keine Sache auf der Welt, die nur gut ist oder nur schlecht ist. Ja? Jetzt sagen Sie mal, was sind die drei Sachen, die Nachteile von dem, was ich Ihnen eben gesagt habe? Da muss ja auch Nachteile. Was sind aus Ihrer Sicht die Nachteile? Ja, weil der hat ja die Bedenken gehabt, aber der wollte mir keine Chance geben. Der wollte ja nicht aussprechen.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, zählen Sie mir jetzt mal die drei Punkte auf, die dazwischen stehen, dass Sie jetzt den Vertrag unterschreiben, was dagegen spricht. Und dann haben die aber das oft nicht sagen wollen, weil die wollten mir nicht die Chance geben. Und dann habe ich die Methode, die kennst du ja auch, Martin, angewandt, die alte Methode, die Schweigemethode. Ich habe gefragt, jetzt fangen wir an, sagen Sie mir den ersten Grund.
Cool.
Und dann habe ich so lange geschwiegen, bis der was gesagt hat. Und dann dachte er, jetzt hat er ja was gesagt. Da habe ich gesagt, prima, aber wir haben ja von drei Gründen gesprochen. Was ist der zweite? Da hat er wieder geschwitzt. Weil meistens hat er beim ersten gar nicht die Wahrheit gesagt. Ja? So erst beim zweiten oder dritten. Ja? Und irgendwann hat er dann die Punkte rausgehabt. Und das habe ich dann später gelernt. Immer diesen Spruch, sagen wir ehrlich, es gibt nichts auf der Welt, was nur gut ist oder nur schlecht ist, nur Licht oder Schatten. Das wissen wir beide. Nennen Sie mir jetzt die Sachen, die dagegen sprechen. Und das habe ich gelernt, also wie man den Ja-Sager, wie man den austrickst letztlich. Das war, sagen wir, wirklich ein wichtiges Learning. Ja.
Mega. Was war denn dein größter Tiefpunkt als Unternehmer? Weil, ich sag mal, die Firma zu verkaufen war es ja nicht, weil da hast du schon nicht mehr so richtig gebrannt. Gibt es nochmal, wo du sagst, das war wirklich so ein Tiefpunkt, weil Wir haben so viel die Welt immer voll, wenn du bei Insta schaust, wenn du bei LinkedIn schaust, wenn du interviewst, alle sind immer nur toll und erfolgreich. Wo war so dein größter Tiefpunkt dann als Unternehmer? Gab es den? Und wenn ja, was war's?
Naja, das war immer, wenn ich war ein schwieriger Chef, habe ich gesagt, und da sind Mitarbeiter gegangen, ja, auch gute Leute gegangen, und das war schon oft schwierig. Also die Kunden waren nicht so das Problem für mich, ja.
Was war schwierig an dir? Also was ist schwierig an dir? Oder was glaubst du als Chef war schwierig an dir? Dein unbeugsamer Wille, den hast du ja nun mal, oder deine klare Kante, die du auch mal zeigen kannst, oder was war's?
Ich mag dich, ich schätze dich, du bist ein toller Typ. Und du schätzt mich auf, warum? Weil du das spürst, dass ich dich mag. Ja? Aber wenn ich jemanden für blöd halte, merkt er das genauso. Ich muss es nicht mal mit Worten aufschreiben. Er merkt, ich halte ihn für blöd. Und das war oft mit Assistentin, mit Sekretärin das Problem. Da habe ich manchmal 10, 12, die gekündigt haben im Jahr, bis ich dann eine hatte, die dann, mit der ich umgehen konnte. Weil, wenn ich der Meinung war, ja, was weiß ich, ich sage dir mal so ein Beispiel, wie ich war. Ja? Ich habe also damals nicht im Computer irgendwie geguckt, die E-Mails, weil ich wollte ja nicht mit allen möglichen E-Mails belastet werden, sondern habe gesagt, die wirklich wichtig sind, die nur ich bearbeiten kann, druck die mir aus, ja? Und leg die mir dahin vorne. Dann sehe ich, da liegt so eine E-Mail, da stand aber drauf, ganz eilig, ist eine Frist bis da und dahin, schnelle Antwort, und die hab ich erst ein paar Stunden später gesehen. Ja? Da habe ich gesagt, hört mal zu. Hier steht doch ganz klar, ganz dick oben, das ist eilig. Ja? Warum legt ihr mir das Ding da wortlos hin? Da kann man doch auch mal den Kopf einschalten und sehen, das ist jetzt hier eine eilige Sache. Ich verlange doch nicht, dass ihr versteht, was wir hier machen. Ja? Aber wenn ihr eure Aufgabe nur sieht, das hier aus dem Drucker, aus der Schlange zu holen und von links nach rechts zu legen, dann kann ich auch ein kleines Äffchen sagen, du kriegst eine Banane, wenn du das da hinlegst. So, ja? Und da haben die dann immer später behauptet, ich hätte es als Affen beschimpft, was ja gar nicht stimmt. Ja? Aber die haben halt gemerkt in dem Moment, dass es für blöd halt. Und das konnte auch mal passieren. Nichts gegen Fehler. Wenn Leute Fehler gemacht haben, das konnten auch große Fehler sein, war ich tolerant. Aber wenn die immer wieder den gleichen Scheiß gemacht haben, ja, da konnte es sein, der gibt mir einen Text und ich habe ihn genommen, habe ihn zerrissen, habe es auf den Boden geschmissen, habe gesagt, das ist ein Scheiß, das können wir nicht gebrauchen. Das ist der gleiche Scheiß vom letzten Mal. Wieder so, ja. Also da ich bin da,
sagen wir... Ich spüre dich. Ich spüre und fühle dich. Ich weiß genau, wovon du redest.
Ja? Und Martin, ich habe die Mitarbeiter vorher gewarnt, ehrlich, gerade die Sekretärin. Ich habe gesagt, wenn sie bei mir anfangen, ich sage ihnen eins, manchmal kann es passieren, dass ich mich aufrege, ich rechne mich dann schnell wieder ab, aber das ist nicht so schön. Und wenn sie jetzt so sensibel sind, dass sie sagen, ich muss dann 3 Valium nehmen oder kann nachts nicht schlafen, bitte nicht anfangen hier. Und eine sagt mir dann, nö, also ich hatte ja vorher schon einen Chef, der war so, der ist mir hinterhergelaufen und hat mir das Telefonbuch auf den Kopf gehauen. Solange sie das nicht machen, ist alles in Ordnung. Aber ich sage, nee, das verspreche ich, also Telefonbuch haue ich ihnen nicht auf den Kopf, sonst auch nichts. Ja? Und dann nach einem Monat bin ich aber dann mal ausgerastet. Und da war die dann empört. Ja? Da habe ich gesagt, erinnern Sie sich noch an das Bewerbungsgespräch? Ja? Was habe ich gesagt und was haben Sie gesagt? Ich habe gesagt, ich bin manchmal schwierig und raste aus. Und sie haben gesagt, solange sie mir nicht das Telefonbuch auf den Kopf hauen, ist alles okay. Habe ich das Telefonbuch auf den Kopf gehauen? Nee. Also wer hat jetzt die Wahrheit gesagt und wer nicht? Also, das war trotzdem so. Martin, ich bin da ein schwieriger Typ oft, ja. Und ich habe später dann, ich konnte es nicht ab, vor allen Dingen. Ich hatte dann so einen als Assistent eingestellt, der hat dann immer noch so, der hat schon gezittert fast und so Angst, so eine ängstliche Stimme, das hat mich noch mehr zur Raserei gebracht. Dann hatte ich eine Mitarbeiterin, die hat sich das angehört, das ist bei der zum einen Ohr rein und zum anderen raus, die war überhaupt nicht beeindruckt, die hat gedacht, der soll sich schnell aufregen, der regt sich auch wieder ab, ja, und war ruhig, und nach 10 Minuten war wieder alles gut, ja. Mit der arbeite ich immer noch jetzt seit 15 Jahren zusammen, ja. Also das heißt, ich war aber schon schwierig, ja, und ich hab einfach, sagen wir mal, ich stelle mich selbst hohe Ansprüche und erwarte es von anderen Leuten auch. Und deswegen, also das war so mein Schwachpunkt wirklich, dadurch war die Fluktuation dann halt doch zu hoch, weil die sind dann zu anderen Firmen abgewandert, die haben denen Scheiß versprochen oft. Das war dann auch nicht besser als bei uns, ja, aber die haben dann vielleicht nur gedacht, wir haben so eine Sitzung gehabt, das hieß die Freitagssitzung, ja, das war berüchtigt bei uns, war freitags. Da bin ich über die ganze Kundenliste durchgegangen und ich habe gesagt, ich bin ja der oberste Anwalt der Kunden. Ja? und habe dann immer gefragt, und was haben wir für den Kunden gemacht letzte Woche? Ja, da war das und das, da war hier toll. Das waren drei Zeilen im Handelsblatt im letzten Monat. Zahlt der Kunde dafür 10.000 Euro? Ja, ich habe immer gesucht, weil wir hatten ja 40 Kunden dran. Du kannst nicht einen Überblick haben, wo klappt was nicht, wo läuft was nicht. Ich habe das genannt Eiterbeulen aufstechen praktisch. Ja? Und hab immer die Mitarbeiter, und wenn dann einer gesagt hat, zum Beispiel, ich habe gefragt was, und er sagt dann, ich gehe davon aus, dass, da habe ich gesagt, hör zu, da kannst du auch einen Stier, ein rotes Tuch vor die Hörner halten, wenn du mir sagst, ich gehe davon aus, dass, weil das heißt übersetzt typisch, ich habe überhaupt null Ahnung und schwätze jetzt einfach mal einen Scheiß daher. So, ja? Oder der sagt, es ist alles im grünen Bereich. Was soll das heißen? Wo steht man genau? Also das heißt, das einerseits war das gut. Ich habe mal später gelesen, der Bill Gates, der war genauso. Dann der hat immer geguckt, wo Sachen nicht funktionieren. Aber es war halt auch schlecht. Ich habe dadurch wirklich die Firma erfolgreich gemacht, weil wir hatten kaum Konkurrenten. Am Anfang, wir waren fast Monopolist. Da habe ich gesagt, da muss ich selbst das machen. Und ich habe immer gesagt, ich bin der oberste Anwalt der Kunden. Nichts anderes bin ich hier. Das ist meine Rolle. Und ich spreche hier nur für den Kunden. So. Und ja, also insofern, das war sicherlich so meine Schwäche gewesen. Aber die Akquise, die war meine Stärke. Und natürlich konnte ich auch Leute motivieren auf der anderen Seite. Also es ist ja nicht so, dass ich mit niemandem zurechtgekommen bin. Ich war immer ehrlich. Und das haben die Leute auch im Negativen gesehen, aber auch im Positiven. Ich kann, Martin, wenn einer einen Scheiß macht, sage ich dem das offen. Aber wenn einer was toll macht, sage ich dem das auch. Und dann habe ich Briefe geschrieben, haben sich richtig gefreut. Ein paar Zeilen. Lieber so und so, ich habe gehört, Sie haben hier neulich bis 1 Uhr nachts gesessen und gemacht und toll das für den Kunden fertig gemacht. Ich möchte Ihnen 500 Euro extra geben den Monat, weil ich habe das nicht selbst mitgekriegt, aber ich habe es hier von den Kollegen gehört. Also das habe ich auch gemacht, wieder auf der anderen Seite.
Ja, ist nicht so, aber das ist ja so, ne? Alle Persönlichkeiten dieser Welt, ob du sie interviewt hast, ich interviewt hast, die mit Ecken und Kanten, die sind meist erfolgreich, aber die tun halt auch mal weh und so ist das. Lass uns zum Ende nochmal zu deinem neuen Buch kommen. Du wirst ja noch wahrscheinlich die nächsten 30 Jahre, 40 Jahre Bücher schreiben, jedes Jahr eins. Jetzt hast du dich nochmal mit dem Thema Kapitalismus beschäftigt. Was war der Grund für dieses Buch jetzt und was hängt dir so stark oder was hing dir so stark am Herzen, darüber zu schreiben?
Also, ich habe ja gesagt, ich bin gereist jetzt. Ich bin schon oft gereist, aber früher Urlaub, legst dich in die Sonne und wenn du ehrlich bist, ob du dann Gran Canaria liegst oder in Florida, du lernst eigentlich nicht viel von dem Land kennen, oder? Ist letztlich egal, wo du bist. Das war bei mir zumindest so. Jetzt habe ich gesagt, ich mache eine ganz andere Reise. Ich mache eine Weltreise, wovon viele träumen. Eine Weltreise in 20 Monaten 30 Ländern, aber eine andere Art. Ich habe vorher über das Land gelesen, über die Geschichte, über die Wirtschaft, über die Politik. Ich habe Meinungsumfragen über das Image von Marktwirtschaft und Kapitalismus in Auftrag gegeben. Die haben mich, Martin, 660.000 Euro gekostet, die ganze Umfrage. 660.000 Euro gekostet. Auch die Flüge, ich fliege ja Business oder First Class und ich übernachte auch nicht in der Jugendherberge, sondern halt in der Regel im Fünf-Sterne-Hotel. Alles zusammen hat mich das 1,5 Millionen gekostet. So viel hat mich noch nie ein Buch gekostet. Ja? So, aber mir hat es Spaß gemacht. Ich habe unglaublich viel gelernt, habe auch vorher gelesen, habe die Umfragen gemacht und war dann in jedem Land. Ich habe zwei Sachen verbunden. Einerseits, ich habe meine Vorträge gehalten, mein Buch promotet im Fernsehen und in den Zeitungen. Ja. Aber ich habe dann auch selbst Gespräche geführt mit Unternehmern, mit Politikern, mit ganz normalen Leuten von der Straße, mit Ökonomen und habe die gequetscht über das Land und habe mitgeschrieben. Also da wieder meine beide Stärken, Martin. Sprechen, ja, meine Vorträge halten, meine Interviews wie heute, aber dann zuhören, mitschreiben, was erzählt er dir, lernen, fragen, ja, und habe so lange die gefragt, dass ich also dann Bescheid wusste in dem Land. Warum leben die Menschen in dem Land so, wie sie leben? Warum sind in Nepal, zum Beispiel, wo ich war, die Leute so arm, ja? Warum stehe ich in der Mongolei so permanent im Stau, obwohl das Land fünfmal größer ist als Deutschland und weniger Einwohner hat als Berlin? Warum stehe ich hier immer im Stau in Ulaanbaatar? Ja? So, in Argentinien, ja, warum wählen die jungen Leute jetzt Milei, die jungen Männer besonders? Ja? Also ich habe gefragt Und dann habe ich alles zusammengerührt. Die, was ich gelesen habe vorher, die Bücher, die Umfragen, die ich gemacht habe, die Gespräche, die ich geführt habe und natürlich so die persönlichen Eindrücke und habe es zu Papier gebracht. Und das Buch heißt Weltreise eines Kapitalisten. Und ich habe jetzt schon im Vorfeld viel Interesse gehabt. Ich habe ein Interview geführt. Jetzt kommt in den nächsten Tagen mit dem Handelsblatt, mit der Wirtschaftswoche, mit der Welt. Weil, guck mal, viele träumen von der Weltreise, aber wenige machen es, weil es auch nicht die Kohle. Ich meine, du musst ja auch die Kohle haben, 20 Absolut. Monate, wo du nichts verdienst und das hat ja was gekostet, ja. Und ich habe oft auch noch doppelt so viel bezahlt, weil ich war manchmal auch mit Freundinnen, dass ich noch eine Freundin mitgenommen habe. Dann hat es natürlich der Flug dann, First-Class-Flug, noch das Doppelte gekostet, weil ich wollte ja natürlich nicht immer allein sein. Also, das war schon teuer, aber das war ein tolles Erlebnis. Und ich habe gesagt, wenn du was lernen willst über die Welt, dann lest dir das Buch, komm mit mir auf diese Weltreise. Du wirst dann vielleicht neugierig auf Ländern und du verstehst dann was. Du verstehst vielleicht, warum haben die in Argentinien jetzt den Millet gewählt und wie ist es überhaupt dazu gekommen. Ja? Und du verstehst vielleicht in Polen, wie haben die es geschafft, von einem der ärmsten Länder in den 80er Jahren zum Europe's Growth Champion zu werden. Oder Vietnam, wir haben dies geschafft, vom ärmsten Land der Welt, 1990, zu einem aufstrebenden Macht zu werden, wo richtig die Post abgeht. So, wie haben die das hingekriegt? Ja? Und also man lernt einfach, wenn man das Buch liest, viel über diese ganzen Länder. Und ich denke auch, ich habe mal einen erfolgreichen Immobilienunternehmer gekannt. Ja. Vor Jahren, der hat mir was erzählt, das hat mich beeindruckt. Der hat gesagt, meine Kinder sind jetzt 14 und 15. Ich denke, in ein paar Jahren wollen mich mit mir und meiner Frau im Urlaub fahren. Dann fahren die mit ihrer Freundin oder so. Ja, ich will, dass die was von der Welt lernen. Und ich mache jetzt eine Reise mit denen, wo vorher gibt es dann zu Hause richtig einen Vortrag über das Land, über die Kultur, über die Wirtschaft, über die Politik. Das wird richtig vorbereitet. Und dann gehen wir auf Reisen, aber nicht jetzt die Sehenswürdigkeiten nur anschauen, richtig was über das Land lernen, weil ich möchte, dass meine Kinder die Welt kennenlernen mit mir. Und da, wenn jemand sowas mal mit seinen Kindern machen will, hilft natürlich jetzt auch mein Buch, weil immer unter der Brille wirtschaftliche Freiheit, das ist halt mein Thema, ja, wie steht es mit der wirtschaftlichen Freiheit auf der Welt, da findet man also viel, viel in dem Buch drin.
Es war mir, wie immer, eine Riesenfreude heute mit dir, lieber Rainer, dieses Interview zu führen. Ich freue mich jedes Mal, wenn sich unsere Wege kreuzen. Wir werden wieder voneinander hören. Ich sage ganz lieben Dank. Ihr Lieben, wir verlinken den lieben Dr. Rainer Zittelmann natürlich hier in den Shortnotes. Einmal mit seinem Kurs, einmal mit seinen Büchern, vor allen Dingen mit dem neuesten Buch. Ich kann nur sagen, ich bekomme jedes Buch natürlich. Und ich glaube, es ist noch kein Buch, wo ich gesagt habe, was hat er da jetzt geschrieben? Das ist ja gar kein gutes Thema, sondern er schreibt immer am Puls der Zeit und zu jedem Thema sehr fundiert. Ich kann mich gut daran erinnern, eben auch deswegen ist er heute da, wie er die Reichen dieser Welt, die wirklichen reichen Milliardäre dieser Welt befragt hat. Was war eine der wichtigsten Fähigkeiten? Das, warum ihr auch hier seid, Vertrieb ist Chefsache, verhandeln zu können. In dem Sinne sage ich nochmal recht herzlichen Dank nach Berlin. Das war Dr. Rainer Zittelmann.
Martin, danke. Mit dir macht es mir besonders Spaß. Schönen Tag dir noch.
Dankeschön.
Das war Limbeck.Podcast. Vertrieb ist Chefsache von und mit Martin Limbeck. Ihr wollt mehr Unternehmer- und Sales-Know-how? Dann besucht Martin auf seinen Social-Media-Kanälen und auf martinlimbeck.de. Glück auf und bis zum nächsten Mal.